Ja, wir werden dann jetzt über Hilfsmittel und Elemente sprechen können, was man denn so in Reiseabenteuern alles drin haben kann, und eigentlich so ziemlich jedes davon hilft genau dieser Monotonie entgegenzuwirken. Die Gefahr des Railroadings, Reise auf Schienen, der Tempel am 17. Tag, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich erinnere nochmal dran, linear ist an sich gerade in vielen Reisesettings gar nicht so sehr das Problem. Entsprechender Reiseleiter, Verkehrsmittel, Geografie und dergleichen. Und ich hab das Problem gar nicht, dass die Leute eigentlich viel lieber nach links gehen würden, aber das Abenteuer sagt, sie müssen nach rechts, weil wenn Mordor nun mal rechts liegt, dann muss der Ring darüber, und noch weiter vom Auenland in Richtung Westen bringt nichts. Wenn man in den Bereichen Fluchtverfolgung, Rennen, Entdecken und so weiter ist und nicht einfach nur eine bestimmte Dramaturgie haben will, dann braucht man, das habe ich aber schon erwähnt, eben diese Stellschrauben, entweder die Scheitern-Option wirklich drin, kann man vollkommen legitim machen. Wenn man die Reise, also das Abenteuer selber, vor allem hier ansiedelt, und dann gibt es zwar am Schluss den Tempel von was weiß ich was, aber der besteht aus den Original 3 Gängen, 2 Fallen, einem riesigen Rubin. Ja, und die Leute scheitern hier schon, weil ihr extrem gut aussehender französischer Rivalisierungsarchäologe halt leider 3 Wochen vor ihnen schon dieses Ding gab. So. Dann hat man halt die 3 Gänge und 2 Fallen umsonst designt. Also die Leute können hier immer noch reingehen und schauen, ob vielleicht noch ein zweiter Rubin da rumliegt. Aber ist dann halt so. Also in solchen Situationen kann Scheitern eine vollkommen legitime Option sein und gar nicht unbedingt bedeuten, die sind jetzt leider alle im Dschungel verreckt, sondern sind halt einfach zu spät, haben es nicht gefunden, wie auch immer. Kann man haben. Oder ansonsten eben Konsequenzen wie Ressourcenverlust, jetzt auch nicht nur im Sinne von für die Reise angesammelte Ressourcen verlieren, sondern vielleicht auch was, das so in die ursprünglichen Ressourcen der Charaktere reingeht. Da müssen sie jetzt nochmal sehr tief in die Tasche greifen, oder geliebter Ausrüstungsgegenstand ist verloren gegangen oder wie auch immer. Der ist eben einem dann erlaubt, mit Unteraufbietung letzter Kräfte und nachdem ihr alle eure Kreaturen gegessen habt und das Gefolge vertrieben habt, schafft ihr es dann doch noch. Hier aufpassen, gerade jetzt in Splittermond mit Eingreifen in Ressourcen, damit klaut man praktisch die Erfahrungspunkte, aber das ist jetzt hier eigentlich nur ein Randthema. Wenn man erzählerisch dramaturgische Reisen haben will, dann kann man sie auch von vornherein so gestalten. Also ich würde das auch schlimmstenfalls die Spieler vorher auch noch einmal darauf vorbereiten. In den Gruppen, die ich geleitet habe, hat es eigentlich auch immer gut funktioniert, wenn ein Abenteuer schon diesen Ruch hatte. Ja gut, den werden wir wohl erst im letzten Moment erwischen. Dann ist es den Spielern in Wahrheit oft auch recht, weil dann wissen sie, ha, und jetzt haben wir dann die schöne... aber dann sie nicht vorher mit dem Ressourcenmanagement und weiß Gott was quälen und würfeln lassen und fällt hier noch einer vom Pferd und so, wenn ohnehin mehr oder weniger klar ist, es kann erst an der Schwelle des Tempels des blutroten Verderbens zu Vollmond, wenn dort das große Ritual hat, erst dort kann ich den Typen, den ich jetzt über den halben Kontinent verfolge, einholen. Wie gesagt, dann brauche ich nicht vorher ständig nach Abkürzungen oder sonst irgendwas suchen lassen, wenn es eh nichts bringt. Wenn die Leute dann darüber mal hinweggekommen sind und sich hoffentlich nicht auf ein spannendes Ressourcenpuzzle gefreut haben, ist es immer noch ehrlicher, als wie gesagt dann, oh, ich habe jetzt in der Zufallstabelle aber ausgewürfelt, es hagelt gerade ganz, ganz schlimm und ihr verliert 3 Tage. Blöd, dann wird es sich wahrscheinlich doch erst im letzten Moment ausgehen. Das ist nutzloses Spielergängeln. Wie gesagt, braucht man das, kann man genauso gut ehrlich haben. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Geschichte Spotlight ungleich verteilt. Nur die Naturcharaktere bestreiten die ganze Waldepisode. Haben hier auch schon über Gegenmittel gesprochen, also die verschiedenen anderen Aspekte, und werden es jetzt auch noch bei den Hilfsmitteln und Elementen ein bisschen vertiefen. Eine Herausforderung oder eine mögliche Gefahr, die ich mir mit aufgeschrieben habe, wobei ich sie noch für die ungefährlichste halte, ist die Leute so in Szenerie oder Fremdartigkeit oder außergewöhnlichen Erlebnissen irgendwie ersäufen. Also, dass man von einem wundervollen Ding zum anderen eilt. Ich sehe es jetzt nicht so als den ganz großen Fallstrick, weil im Vergleich zu anderen Dingen, wie eben das komplette Railroading oder so, glaube ich, dass es viele Spieler nicht so sehr nervt, wenn sie so quasi von einem Highlight zum anderen hecheln. Man sollte vielleicht nur auch hinterfragen, ob mich jetzt wirklich jedes einzelne coole Ding, das in der Weltbeschreibung zu diesem Landstrich drin steht, auf der einen Reise unterbringen muss. Was ein etwas wichtigerer Aspekt ist, NSCs, die stark in den Vordergrund gespielt werden, kann man einsetzen, um Defizite in der Gruppe auszugleichen, die man nicht zum Problem werden lässt, aber die ganze Reise darin bestehen zu lassen, dass die Spieler dem Spielleiter zuhören, wie er hinter seinem Schirm würfelt und dann wieder ganz begeistert erklärt, wie dieser tolle Waldläufer jetzt den ganzen Tag rettet und auch noch Regenschirme aus riesigen Blättern bastelt, ist unbefriedigend. Also sowas dosiert einsetzen und eher, wie gesagt, um den Spielern bestimmte Probleme nicht zu machen, als ihnen dauernd zu zeigen, wie dämlich es war, Jakobs nicht gesteigert zu haben. Außer mit ihnen genau das zeigen.
Ja, nur eine ganz kurze Anmerkung dazu. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den Spielern die NSCs in die Hand zu holen.
Das kann man gut machen.
Also gerade Seereise, keiner kann's und alles klar, hier heuert den Kapitän an, da sind die Werte. Machbar.
Ja, dann kann, dann kann man die Spieler Entscheidungen der NSCs treffen lassen. Ist in einigen Situationen sicher auch gangbar, vor allem wenn man NSCs nicht weg erklären kann. Also wenn man sagt, ich brauche hier aber Schiff mit Mannschaft, kann man auf jeden Fall machen.
In dem Beispiel gerade wieder mit den City Strix, wenn man so einen Experten-NSC hat, durchaus auch die Schwächen ausspielen und da die Charaktere eingreifen.
Genau, also die Leute brauchen dann einfach selber was zu tun. Wie gesagt, wenn sie nur von dem dann die ganze Zeit durchgeschleift werden, dann rein erzählerisch. Wenn man für sie und für ihre Herausforderungen eigene Szenen hat und dann auch Möglichkeiten hat, wo ihre speziellen Stärken dann aber rauskommen, dann ist es wieder gut. Dann spielt man eben genau mit dem mit den Aspekten, die Charaktere haben.
Ja? Ich finde nochmal mit dem Scheitern als Option, das ist immer dann auch recht reizvoll, wenn die Spieler es gar nicht erwarten, dass sie scheitern können, wenn sie eben sagen, ja klar, wir haben jetzt das coole Showdown, wenn wir am Tempel ankommen und lassen sich dann vielleicht Zeit damit, einen Nebenschauplatz zu erkunden. Und dann kriegen wir am Ende das aufs Brot geschnitten. Ja, ihr wolltet ja dahin.
In der Aquanius-Queste gibt es so ein Abenteuer. Es ist kein Reiseabenteuer, aber das ist genauso so, eine Stunde zu spät. Blöd. Da gibt es jetzt einen eigenen Kasten im Abenteuer. Sein Inhalt wird euch nicht gefallen. Ja, wenn man das gut unterbringen kann, wenn man jetzt das Abenteuer wirklich zur Veröffentlichung schreibt, muss man halt aufpassen, dass man jetzt nicht eine Situation stellt, wo man sagt, wenn es so ausgeht, ist die erste Hälfte des Buchs brauchbar und wenn es so ausgeht, die zweite Hälfte des Buchs. Also da muss man schauen, wie gewichtet man, was ist wahrscheinlicher. Man kann aber auch relativ viel Abenteuervolumen für das quasi Gemeinsame, weil man eben den Schauplatz, die Herausforderungen, die Ressourcen, was ist zu tun, die Gegenspieler und so weiter und für das Eigentliche, ist es jetzt gelungen oder nicht, gar nicht mehr so viel Platz aufwendet. Eben das Beispiel dieses Tempels, wo dann eben nicht der extrem trickreiche Dungeon nur dann Sinn ergibt, wenn man als erste Partei dort angekommen ist, sondern wo das eigentliche Rauspflücken des Kindskopfgroßen Smaragds dort im Abenteuer nur mehr zwei Seiten braucht, weil, wie gesagt, der Tempel jetzt im Vergleich zum Dschungel vorher, der das eigentliche Abenteuer war, gar nicht mehr so das große innovative Feuerwerk an Ideen ist.
Möglicherweise ein Problem ist noch, wenn aufgrund des Settings man nicht so richtig voraussehen kann, wohin die Spieler eigentlich gehen. Also wenn zum Beispiel Flucht ist erstmal, ihr werdet verfolgt und ihr müsst weg von hier. Wohin ist egal, aber weg.
Da kann man gegensteuern, indem man das Wohin ist egal ein bisschen relativiert. Wenn es jetzt natürlich nur hier lokale Bedrohung und von der muss ich weg, schafft man einen sehr großen Freiraum, mit dem man umgehen muss. Wenn man sagt, hier habt ihr gerade ein massives Problem, aber ihr habt gerade die Information erhalten, dass es dort drüben jemand gibt, der damit helfen könnte, ist die Chance zumindest größer, dass die Leute nicht sagen, na dann gehen wir mal nach da, weil da sind wir auf uns allein gestellt und haben keine Ahnung, was uns erwartet. Also da kann man versuchen, gewisse Möglichkeiten stärker herauszustreichen als andere. Ist aber gerade in solchen Szenarien immer mit ein Thema, wie gehe ich quasi mit den Rändern der Landkarte um. Wie gesagt, gut ist es, wenn man irgendwelche Ziele, Motivationen, Begründungen hat, die halt doch zumindest eine bestimmte Richtung wahrscheinlicher machen. Wie gesagt, tiefer ins Feindesland rein, weniger gut, eher in Richtung der Verbündeten, besser und dergleichen. Wenn man die Situation hat, es geht hier jetzt um eine konkrete Bedrohung, was weiß ich, der Vulkan, neben dem ich stehe, bricht aus und ich muss hier weg, würde ich das gar nicht so sehr als Reiseabenteuer, sondern eben eher als eine Überlebenssequenz einbauen, wo dann mit dem Verlassen der Gefahrenzone an sich das Ziel erreicht ist und nicht mehr so dringend der Aspekt ist, wo kommen die dann hin?
Also eine Sache, die ich als Falle schon ein paar Mal erlebt habe, ist auch, dass es irgendwie seltsam wird, die Welt irgendwie in sich unstimmig wird. Ein ganz klassisches Problem, ich habe eine Gruppe von sehr erfahrenen Charakteren, will jetzt als Spielleiter das Gefährdungsniveau auch anpassen. Das Problem ist aber dabei, dass die Leute eigentlich in einer relativ ungefährlichen Situation sind, eine relativ ungefährliche Reise machen, weil sie zum Beispiel eine gut ausgebaute Straße nehmen. Und wenn ich den jetzt irgendwie das
ne, und dann ja, wenn da Räuberbanden,
wenn da jetzt Räuberbanden sind, unterwegs sind, ja, die wiederum eigentlich nur von absoluten Profikämpfern gestellt werden können, dann frage ich mich, wie leben da eigentlich normale Menschen? Wie kommt eigentlich der kleine harmlose Nord-15-Händler
da lang? Genau. Da würde ich dazu tendieren, wenn die Charaktere ein bestimmtes Machtniveau erreicht haben, ihnen mit Reisen in Gebieten, die sie gut kontrollieren können, mit der Reise selber jetzt nicht mehr allzu sehr die Herausforderung zu machen. Das bringt nichts mehr. Das ist genauso, wie ich dann jetzt halt keine Radlinge mehr als Zufallsbegegnung reinschmeiße, weil die bemerkt der Ritter gar nicht mehr, wenn er draufsteigt. Hilft nichts. Also die haben sich auch durch ihre Fähigkeiten, durch das, was sie sich erspielt haben, verdient, dass sie auch dann mal hören, ihr reist 3 Wochen lang die Straße durch einigermaßen abgelegenes, aber halbwegs sicheres Terrain. Hier und da hört ihr Räuberbanden, die sich hinter Büschen verstecken, als sie euch sehen. Und ansonsten kommt ihr dann an, Hasen waren ja noch nie das Problem, weil dafür habt ihr die Waldleiterin. Also da ist ein Reiseabenteuer, bei dem ich die Reise selber als Bedrohung oder als Herausforderung sehen will, muss dann in eine Gegend verlegt werden, wo man sagt, ach ja, deshalb gibt es hier noch keine Handelsroute, weil der Wald der 1000 giftigen Schrecken, die verheerten Lande oder so, ja, nicht umsonst zu heißen. Da war vorher noch. Und
eine gute Fähigkeit der Spieler ist es aber auch, sehr fit auf den Füßen zu sein, sage ich mal. Man hat grob sein Abenteuer, dann kommen die Spieler aber mit der Idee, in der einen Stadt, danke, hatten wir doch mal diesen einen NSC kennengelernt und da gehen wir jetzt hin und dann baut man das direkt ein. Also, das.
Ja, das geht dann in den Bereich Reisen, Improvisieren. Wir kommen bei den Hilfsmitteln auf ein paar Elemente, die man da auch verwenden kann. Aber da hat man jetzt eher quasi eine Wendung, die eine Reise einbringt, als ein von vornherein geplantes Reiseabenteuer. Wie gesagt, bei den Elementen kommen auch ein paar Dinge, die man verwenden kann. Ich glaube, hier in der Gegend waren die nächsten, ihr zwei, ich habe leider keine Ahnung, wer.
Also zum Thema zu schwache Bedrohungen, finde ich teilweise gelegentlich auch mal ganz angenehm, genau das zu machen.
Ja.
Weil was bringt mir, wenn das Gefahrenniveau nur mit meinen Fähigkeiten steigt, dann merke ich ja gar nicht, dass ich stärker werde.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn ich den Rattlingsschwarm nehme gegen die starken Helden, aber sie haben halt dummerweise ein paar NSCs dabei, die es eskortieren müssen, dann wird die Sache schon wieder anders.
Ja.
Klar, der einzelne Rattling bringt mir nichts, aber wie halte ich die 150 davon ab?
Genau, das sind Aspekte, die man verwenden und berücksichtigen kann und die ich jetzt für sinnvoller halten würde, zu sagen, ja, ich hätte jetzt aber gerne bei der Reise mitten durch Selenia für meine Heldengrad 4 Leute entsprechend erraten. Dann muss ich ihnen die Assassinen vom Orden des unausweichlichen Todes auf den Hals setzen. Dann habe ich wieder hier. Und dann ist die Reise das geringste Problem. Leider sind alle Hasen im Wald schon vorher vergiftet worden. Aber dann habe ich eben einen anderen Antagonisten mit dabei, der mir das Bedrohungsniveau dorthin hebt, wie sonst in Selenien nicht üblich ist. Wir kommen nach vor. Ich glaube,
ein bisschen problematisch finde ich auch noch bestimmte Fähigkeiten, die SCs haben oder nicht haben, und die solche Reisen massiv ändern. Also Flugfähigkeit. Ja.
Teleportation.
Ja, das ist einer der Gründe, warum es in Splittermond Flugfähigkeit erst relativ spät gibt, wo man sagt, gut, ab Heldengrad 3 oder 4 braucht man, um fliegen zu können. muss ich halt damit rechnen, dass das jemand kann und vorher brauche ich nicht damit zu rechnen. Stimmt, ist schwierig. Ich habe in Abenteuern, in Settings, wo man damit rechnen muss, dass man jederzeit jemanden dabei haben kann, der fliegen kann, also bei DSA hat man das ja ständig, schaue ich nach Möglichkeit, dass ich einbeziehe, was kann passieren, wenn das halt jemand kann, aber das kann wirklich schwierig sein. Also wichtig ist es, wenn man in der Situation ist, wie in DSA typischerweise, wenn einer der Gruppe fliegen kann, dann kann das ja auch tatsächlich dann dessen oder typischerweise deren Spotlight sein, dass eben dann gewisse Hindernisse halt genau deswegen viel leichter überwunden werden können, ist ja auch schön, also da braucht man jetzt gar nicht extra Stress zu machen, wie sobald die Hexe abhebt, Gewittersturm, Raubvögel, Speer, die auf alles schießen, was fliegt und so weiter, muss nicht sein. Ich muss nur halt aufpassen, dass es nicht komplett den Plot sprengt. Ich habe in einem Verfolgungsszenario bei Moskitos, Orks und Straßenstaub für DSA, da ging es darum, NSC-Antagonistenbande ist unterwegs mit einem MacGuffin-NSC und gurkt irgendwo über die Landkarte und man muss die verfolgen und einholen. Da habe ich einen eigenen Kasten drin, was tue ich, wenn ich hier eine Hexe habe. Die hilft dann bei der Lokalisierung natürlich immens, aber der Rest der Gruppe kommt ja dann nicht automatisch auch dorthin. Ich bleibe leichter dran, aber das würde ich mit einem Meisterpferdensucher auch tun, aber muss immer noch schauen, wie ich mit der Plan. Und die Antagonisten sind auch Leute, die im Hinterkopf haben könnten, wenn uns was Rothaariges einem Besen folgt, dann schauen wir mal, wie weit die schwere Armbrust reicht. Also das kann man als Aspekt, gerade in Settings, wo das jederzeit passieren kann, sollte man das meiner Meinung nach jedenfalls mitdenken. Man muss dann halt diesen Grad gehen, dass man sagt, keine Herausforderungen einbauen, wo das halbe Abenteuer wegfällt, wenn jemand fliegen kann. Und auch aber möglichst jetzt das Abenteuer nicht so designen, so, oh blöd, ich habe keine Hexe mit, das ist jetzt schlecht, weil da gibt es diese 100-Meter-Schlucht und da kommt man halt so nicht gut drüber. Je unberechenbarer, aber das gilt für jede Art von Abenteuer, die Fähigkeiten einer Spielergruppe sind, je größer da die Bandbreite an unterschiedlichen Dingen ist, desto schwieriger wird es ganz allgemein. Das gilt bei Reisen halt auch.
Als Spieler vor allem, wenn Reisen so ein bisschen doof bin, ne, ist dieses, ich nenne es mal häppchenweise Rollenspiel. Mhm. Also sprich, es gibt eine Szene, da passiert was Besonderes, wird ausgespielt und dann gibt es vielleicht noch Anknüpfungspunkte oder noch Gesprächsbedarf oder so, aber dann kommt schon wieder und am nächsten Morgen bricht ihr das Lager ab und reist wieder drei Tage. So diese Mischung aus ausspielen wollen und gleichzeitig auch natürlich die Reise nicht für 18 Abende in epischer Länge.
Ich würde da dazu raten, die Ausspielphase, also die Wechsel ein bisschen grobkörniger zu machen. Also jetzt nicht so sehr jede einzelne Konversation am Lagerfeuer ausspielen, aber dafür auch jede einzelne dieser kurzen Szenen abbrechen müssen, weil irgendwann am nächsten Morgen ist, sondern eher eine Szene drin haben, die auch mal über zwei, drei Tage geht, wo man auch länger dran spielen kann und dann eher in den eine Woche später und ihr habt schon wieder 100 Kaninchen gegessen, kommt da aber. Also hier den Raster größer machen, weil sonst hat man dieses ganz kleine Zerhacken, das extrem störend werden kann.
Gerade noch mitten im Dialog und schon ein
genau. Und vor allem, dann ist man wieder im Zelt und dann ist am nächsten Tag in der Früh und wir würfeln schon wieder Hasen fürs Frühstück. Genau. Und dabei beginnt man aber miteinander zu reden, weil ja nur einer die Hasen und dann sechs Stunden später.
Genau,
wird viel zu kleinteilig. Also hier würde ich wirklich sagen, den Weitwinkel und das Teleobjektiv gezielter einsetzen und nicht so sehr alles mit derselben Einstellung filmen, wenn wir jetzt die Filmanalogie haben wollen. Ich habe sicherlich irgendwelche Wortmeldungen übersehen. Nein, alles gut. Wollen wir die Fallstricke da nochmal so weit abhaken? Ah, nein, Spieler und Charakterwissen hatten wir noch. Der vorhin eingebrachte zusätzliche Fallstrick. Ist natürlich im Bereich von Entdecken, Erforschen problematisch, wenn die Leute jetzt das Sourcebook schon kennen, zu der Gegend, die sie erforschen sollen. Das ist problematischer in Bereichen, wo halt schon sehr, sehr viel genau beschrieben ist, aber auch dort gibt es unerforschte Winkel. Also üblicherweise selbst in der am dichtesten beschriebenen Rollenspielwelt, die ich so kenne, also auch in DSA, ist jetzt nicht jeder verborgene Tempel oder wie auch immer genau dokumentiert. Also auch damit kann man umgehen. Man muss maximal halt aufpassen, wenn es Dinge gibt, die jetzt schon seit zwei Editionen im Grundregelwerk unter Beschreibung von Landstrich X drinstehen, dann ist irgendwie ein Entdecken dieses Aspekts jetzt vielleicht nicht mehr die beste Idee. Es gibt immer noch irgendwo unentdeckte und unbekannte Ecken, möglicherweise muss man halt ein bisschen weitergehen. Splittermond Lorakis ist ausreichend grobkörnig beschrieben, mit sehr viel Freiraum dazwischen, dass man eigentlich sehr viel unterkriegt und Reisen an sich leben in vielen Fällen ja auch nicht so sehr davon, dass die große Überraschung ist, um von London nach Frankfurt zu kommen, muss ich grob in Richtung Osten, sondern was passiert denn unterwegs da noch alles? Also mit dem kann man umgehen, eher das Problem jetzt, wenn man Mysterien verfolgt, die vielleicht schon zu bekannt sind, oder die Leute mit fremden Kulturen konfrontieren will, die sie aber in der letzten Kampagne als Spielercharaktere gespielt haben. Dann ist das aber vielleicht auch einfach der falsche Abenteuerfokus.
Ja, da habe ich gerade auf den letzten Satz bezogen. Solche Erlebensabenteuer finde ich manchmal schwierig, wenn sie irgendwie bestimmte exotische Kulturen betreffen und gleichzeitig ein Spieler, was aus dieser Kultur dort mal endlich spielen können möchte. Ja. Stichwort Maraskan-Abenteuer. Ja. Wir gehen mal davon aus, keiner der Helden ist Maraskan. Mhm.
Ja. Ich würde bei so Erleben-Abenteuern, also entweder ich baue dieses Abenteuer wirklich, damit etwas erlebt werden kann, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Dann kann ich das ja machen, weil dann sollte sich definitionsgemäß, wenn es noch gar keine Regeln für Maraskaner jemals gegeben hat, dann sollte auch keiner einen Charakter dort gemacht haben. Wenn ich in einem Bereich unterwegs bin, wo ich aber damit rechnen muss, Schleichwerbung, die Seiten der Stadt, tolles Abenteuer, gibt es hier jetzt zu kaufen, spielt in Kintai und ist das erste Splittermond-Abenteuer, das in Kintai spielt, je. Ich muss hier die Möglichkeit vorsehen, dass eine Gruppe, die bisher hauptsächlich in Dragorea unterwegs war, jetzt durch dieses Abenteuer durchlatscht, weil sehr viele der bisherigen Abenteuer in Dragorea gespielt haben. Habe ich auch. Ich habe aber auch drinnen, was Charaktere aus Kintai in dem Abenteuer so tun können, was für sie anders ist, welche Ziele bei ihnen vielleicht anders sind. Also die Möglichkeit, dass jemand dann aus der Gegend stammt, wenn die einigermaßen realistisch ist, jetzt vom Setting her und von der Welt her, dann sollte ich die mitdenken. Und sei es auch nur dadurch, dass gewisse Herausforderungen, die so oder so kommen, dann halt leichter sind, weil ich mir die 5 verschiedenen Sprachen kennen Würfe spare, weil der ja ohnehin mit den Leuten dort reden kann. Hier geht aber wirklich ähnlich in die Richtung Spielerwissen, Charakterwissen. Dinge, die schon entdeckt sind, entdecken ist halt schwieriger. Also ein Abenteuer zu designen in einem Landstrich, der eine vollkommen legitime Herkunftsgegend für Spielercharaktere ist, darf nicht als Hauptfokus haben, oh, wie cool ist das denn hier? Jetzt versuchen wir mal herauszufinden, wie man hier auf dem Markt einkauft. Das ist dann nicht gut. Dann müsste man das entdecken, entweder eher in Richtung so des Erlebens, dass man sagt, die Charaktere, die hier noch nie waren, für die ist es was Neues, die anderen haben die Möglichkeit, einmal in ihrem kulturellen Umfeld zu leben und zu erleben. Aber dann ist es weniger Entdeckung.
Also ich finde, da hat immer auch das Problem, dass natürlich der Spielleiter und der Spieler gegebenenfalls unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie jetzt das Leben in Region X genau abläuft.
Ja.
Und also ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht, dann solche Leute wirklich auch einfach zu briefen, denen zum Beispiel auch Handouts auszuteilen, ja, zu sagen, komm auf hier, du weißt das, ja, und das und das. Und dass die dann eben, mhm, das ist auch so eine Art Schnitzeljagd dann quasi wieder haben, dass zum Beispiel irgendwelche Probleme, ja, die eigentlich sonst ganz anders zu lösen wären, für, mhm, die halt aufgrund, kombiniere lokales Wissen A mit lokalem Wissen, ja, B. Wenn dann irgendein Stichwort fällt, kann der darauf kommen, macht, dann müsste das doch eigentlich so und so sein. Ja.
Technik hier beim Abenteuer entwerfen und designen, wenn man ohnehin im Abenteuer an verschiedenen Punkten erspielbare oder erfahrbare Informationen hat, kann man viele von denen, die ohnehin erst im Kontext Sinn ergeben, den Charakteren, die aus dieser Gegend kommen, zum Teil vorher schon zur Kenntnis bringen. Ihr kennt die Legende Blutal schon. Das hilft ihnen am Anfang des Abenteuers überhaupt nichts, aber wenn sie dann in das Dorf mit dem unendlich tiefen Brunnen kommen, dann sagen sie, da gibt's doch, da hat mir doch meine Mutter immer da dieses Handout, das ich inzwischen schon wieder irgendwo tief im Charakterzettel. Ja, und die Gruppe, die halt keinen aus Hinterbuxtehude mit hat, der das schon von Kindesbeinen an, die braucht halt doch Freibier in der Taverne, guten Redekunstwurf mit dem dortigen Barden oder wie auch immer und kriegt es halt so. Also gab es beim Fluch der Hexenkönigin mit gewissen Informationen über Inhalte des Abenteuers, die man sich innerhalb des ersten Teils an bestimmten Punkten erspielen konnte, wo aber auch im Abenteuer drinsteht, wenn Sie einen dragoreischen Hexer mit haben, dann kopieren Sie ihm bitte einfach die Seite raus, der weiß das. Wie gesagt, müssen dann halt Dinge sein, die einem nicht das Abenteuer komplett knacken. Keine Plots, die sich darum drehen, das Geheimnis der drei Schlüssel zu entschlüsseln, wenn jeder, der in diesem Königreich aufgewachsen ist, das Geheimnis der drei Schlüssel seinerzeit irgendwo in der Rittergrundausbildung gelernt hat. Oder? Es sei denn, man lässt keine Ritter zu, aber einzelne Berufsklassen komplett ausschließen, die sind immer so unbeliebt. Noch dringende Wortmeldung in den Fallstrecken. Ich würde gern zu den Elementen und Hilfsmitteln übergehen, nachdem uns ohnehin die Zeit, wobei wir haben, glaube ich, hinter uns keine Veranstaltung mehr, also wir können theoretisch überziehen. Ich fürchte, wir werden. In 5 Minuten werden wir die Hilfsmittel und Elemente nicht durchbekommen. Ich schmeiße jetzt wieder so einfach ein paar Dinge in den Raum, die bei verschiedenen Reisearten mehr oder weniger helfen können. Gerade für das hier zwingend notwendig, für das anratbar, hier auch zu benennen. Konkurrenten, Verfolger, Feinde, bewegliche, also auch innerhalb des Abenteuers, bewegliche Opposition. Jetzt nicht zu verwechseln mit im Bereich sowieso leben die Eingeborenen, die mit Kopfjagd ihr täglich Brot verdienen, sondern da gibt es eben eine andere Partei, die sich genauso oder in etwas anderem Muster über die Landkarte bewegt, wie das die Gruppe tut. Je nachdem, ob sie das vor oder hinter der Gruppe tut, kann ich hier oder hier sein, parallel bin ich hier. Kann Konkurrenz hier sein, mir da ein Zeitlimit oder eine Konkurrenz um Ressourcen, das kann ja auch ins Ressourcenmanagement mit reinspielen und damit auch wieder Leuten Spotlight geben, die jetzt nicht so sehr Reiseplanung als Hauptkompetenz haben. Wenn meine Hauptkompetenz Giftmord ist und ich habe hier den Expeditionsleiter im Nebenzimmer in der Taverne, könnte ich das Ressourcenmanagement meiner Gruppe stark vereinfachen, ohne Hartwürste zählen zu können oder zu wollen. Also das kann auf allen möglichen Ebenen mit reinwirken. Was ich bei so beweglichen Oppositionen als Aspekt immer gern drin habe, wenn die keinen geskripteten Ausstieg haben, man sagt, der muss aber im Vorlesetext auf Seite 37 höhnisch lachen, weil er schon am Sockel der Statue von X ist, sondern man sie sich freispielt, um zu sagen, na gut, wenn sie den unterwegs abhängen, an die Kopfjäger des Dorfs Blub verkaufen, überzeugen, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen oder wie immer, dann ist der als Hindernis abgehakt. Und wenn sie es nicht schaffen, lacht der höhnisch im Vorlesetext auf Seite 37, dann gebe ich den Spielern die Möglichkeit, einen Zwischenerfolg früher oder später zu landen. Und wenn es ihnen nicht gelingt, habe ich ein Element mehr im dramatischen Finale. Gut ist dann, wenn das dramatische Finale nicht nur im höhnisch lachenden Vorlesetext auf Seite 37 entsteht, sonst muss ich ihn doch irgendwie rausschnappen. Wenn dort ohnehin die Minivato angreifen, die Decke einstürzt, die große Steinkugel runterkommt, ob der dann noch auf Seite 37 höhnisch lacht oder nicht, ist wurscht. Und die Genugtuung der Spieler zu wissen, wir haben den schon auf Seite 18 im Kapitel die Kopfjagd bei den irgendwas so reingeritten, dass der wahrscheinlich immer noch seinen Kopf sucht, ist in dem Fall wesentlich besser als die vorgeblich spannende Bedrohung, die ohnehin immer skriptmäßig einen halben Tag weiter vorn ist. Also wenn man so eine bewegliche Gegnerschaft einbauen will, dann wäre es besser in einem weniger linearen Kontext zu planen oder aber ihn eher als dramaturgisches Element, sondern als tatsächlich zu beseitigende Gefahr einzubauen. Man kann ja immer wieder gehört haben, dass der vor einem ist. Wenn man ihn gar nie einholt, ist vielleicht sogar noch die Flexibilität, wie viel Vorsprung hat er dann beim Ankommen, aber ich brauche das Einholen und möglicherweise vorzeitige Abmurksen gar nicht einzuplanen. Hilfsmittel, das ich sehr gern verwende bei meinen Reiseabenteuern, ist Landkarte für die Spieler. Also eine Handout-Karte, mit der sie Routenentscheidungen treffen können, sich schon mal ein Bild machen können, was auf sie zukommt, auf falsche Spuren geführt werden, weil es eine Ingame-Karte ist, auf der irgendwas eingezeichnet ist, das es nicht gibt, nicht eingezeichnet ist, das es gibt und so weiter. Es hilft den Spielern, sie haben am Tisch etwas vor sich, an dem sie sich festhalten können. Dazu kann man auch die kopierte Outgame-Karte verwenden, ist auch besser als nichts, aber meinem Gefühl nach ist es noch besser, wenn man eine spezielle Karte für das Abenteuer hat. Die kann in den Bereich, also jetzt bei Entdecken ist es wieder eher schwierig, da könnte man mit sehr, sehr groben Karten, man weiß, irgendwo da im Osten gibt es einen Gebirgszug, da drüben irgendwo muss der Fluss herkommen, der hier mündet, dazwischen ist Wald, Here Be Dragons. Ist auch schon ein erster Anhaltspunkt, wo die Spieler dann mit der Zeit die Karte verfeinern, vervollständigen, neue Dinge entdecken können. Oder ein Verfolgungsszenario, wo ich aber auf eine halbwegs brauchbare Karte zurückgreifen kann oder wo ich einen NSC-Führer oder einen kundigen Spielercharakter mit habe, der sich hier eh auskennt, sodass ich den Spielern eine Karte hinlegen kann und sagen kann, gut, ihr wisst, wie hier die Straßen und Wege verlaufen, welche Ansiedlungen wollt ihr überhaupt anlaufen. Wie gesagt, dann hilft es den Spielern auch, um sich die Reise plastischer vorzustellen. In der Die Seidene Stadt ist eine relativ stark lineare A nach B Reise. Ich spoilere jetzt hier nicht wahnsinnig viel. Es geht um eine ziemlich große Karawane, die eine bestimmte Straße entlang fährt. Also die Möglichkeit der Spieler auf die Route Einfluss zu nehmen, ist wirklich nada, null. Die Seidene Stadt bewegt sich ihre planmäßige Route entlang. Ich habe da trotzdem eine Ingame-Karte drin, die so ein bisschen aussieht wie fernöstliche historische Reisekarten, die so die Tageszeit haben. Allein damit die, ah ja, jetzt sind wir hier und schaut mal, als nächstes ist eine lustige große Brücke eingezeichnet, die wird sicher cool. Es macht die Reise auch am Spieltisch erlebbar. Also Karten, Ingame, Outgame, die klassische Schatzkarte, vielleicht ein Stück Schnitzeljagd oder das erste Schnitzel auf der Jagd oder eben auch etwas, bei dem die Spieler selber an der Karte dann arbeiten können oder wo es vielleicht sogar ihr Auftrag ist, die Karte zu erstellen, hilft nach meinem Gefühl sehr stark. Kniff, den ich manchmal verwende, wenn ich die Routenwahl einigermaßen freigestalten will, aber nicht in Gefahr laufen möchte, gewisse Szenen dann vollkommen für die Tonne zu schreiben, weil die Leute halt leider links abgebogen sind und rechts, variabel platzierbare Szenen. Bis am Ende gibt es ein Dorf, das liegt westlich des Sumpfs, wenn die Leute westlich um den Sumpf herumgehen und östlich des Sumpfs, wenn die Leute östlich um den Sumpf herumgehen. Einfach weil ich in diesem Dorf eine Szene habe, von der ich glaube, dass sie das Ich gehe um einen Sumpf rum Kapitel des Abenteuers auflockert. Und wenn ich jetzt aber verschiedene Routen vorsehen will, wie gesagt, mich dann zu fixieren, muss aber hier auf diesem Punkt an der Karte stattfinden, schränkt mich eigentlich nur unnötig ein. Geht jetzt etwas schwieriger in Gegenden, wo aber alle wissen, zwischen Werheim und Gareth gibt es aber kein, was weiß ich, was Drachenhort. In den meisten Reiseabenteuern ist man ja nicht auf sehr ausgetretenem Terrain und wenn man es ist, sind die Szenen unterwegs ohnehin jetzt nicht so was, wo man sagt, ich entdecke irgendwas speziell Neues. Also man kann Szenen, entweder größere Sachen, wo man sagt, gut, in dem dritten Dorf, das sie passieren, wurscht, ob sie jetzt eher hier rum oder hier, eher hier rum, gibt es das große Eifersuchtsdrama zwischen NSC A und NSC B. Damit wir zwischendurch auch wieder was für die Sozialcharaktere tun. Oder ob das nur ganz kleine Vignetten sind, das ist ja auch gleich das nächste Hilfsmittel, das ich mir aufgeschrieben habe. So ganz kleine Szenchen, die vor allem für dieses Erleben der Kultur, Erleben der Landschaft oder so. Das sind zwei, drei Sätze im Abenteuer. Ich schaue gern, dass ich da so ein bisschen einen Vorrat habe. Wenn der Spielleiter dann in der Situation ist, dass er sagt, ich will eigentlich jetzt nicht schon wieder, so Tag 13, ihr seid immer noch diese große Straße entlang, links und rechts Reisfelder und jo, viele Elfen um euch rum, weil immer noch Kindheit. Und er aber noch nicht vorspulen will, weil er sagt, naja, eigentlich will ich schon noch. Dann geht er da die Liste durch, sagt, ah ja, er kommt an einem Gestüt vorbei, wo...
Ein Reissack umfällt,
große Katastrophe, ein Naturmagier ruft aber sofort 5000 Ameisen und die glauben den Reis wieder auf und bringen ihn in und dabei werden Loblieder an die Gottkaiserin geschmettert, weil sogar die niedersten Kreaturen sich der Harmonie ihres Reichs unterwerfen. bildet ein bisschen Kintai-Flair in das Ganze ab, gibt den Leuten was, über das sie reden können, kostet mich im Abenteuer 2 Sätze und der Spielleiter hat irgendwie eine lustige Begegnung mit tanzenden Ameisen und einem Mittelmagier. Wie gesagt, so kann ich Stimmung transportieren, so kann ich diesen Erleben- und auch Entdecken-Aspekt stärker einbringen und es kostet nicht wahnsinnig viel. Genauso das können kleine Vorlesetexte sein oder auch nur Stichwörter, aus denen sich eine Szene ergeben kann. Vorlesetexte generell können in Happen und mit einigermaßen Abstand zwischeneinander auch wieder sehr helfen, die Stimmung zu verbreiten. Aufpassen, dass die Reise selbst nicht zur reinen Lesestunde wird. Also da muss dann zwischendurch immer wieder was passieren, wo man nicht nur dem Spielleiter zuhört. Ein Hilfsmittel, das in manchen Systemen, der eine Ring, Splittermond, direkt im System angelegt ist, sind Reiseregeln. Wenn ich sowas habe, kann ich es auch im Reiseabenteuer mit berücksichtigen. Einerseits, indem ich sage, gut, das ist jetzt eh genau mein Ding, ich will den Leuten einigermaßen freie Hand lassen, ich habe ihnen hier die Karte gegeben, bleiben sie auf der befestigten Straße, dann haben sie nach den Reiseregeln überhaupt kein Problem mit Essen finden, übernachten. Aber da sind halt bei den Begegnungen viel mehr Leute, die gerade nach jemandem suchen, der in Richtung Süden unterwegs ist. Weil die Straße nach Süden ist irgendwie so der erste Dings, wo ich als Häscher von was weiß ich wem suchen würde, als durch den verwunschenen Wald von irgendwas zu gehen. Und wenn sie durch den verwunschenen Wald von irgendwas gehen, wechsle ich Reiseregeln, Zone fernab der Zivilisation, habe im Abenteuer noch ein paar Häppchen, wenn man während dieser Reise fernab der Zivilisation unterwegs ist, dann wären folgende Begegnungen wahrscheinlicher und gibt es vielleicht ein, zwei Vignetten, die dann gut auch in den verwunschenen Wald von was weiß ich was passen und kann so Flexibilität reinbringen, ohne mir dann alles komplett selbst aus den Fingern saugen zu müssen. Eine andere Anwendung von Reiseregeln, weil wir die Sache hatten, Machtniveau der Charaktere. Damit kann ich auch genau skalieren. Wenn ich jetzt sage, gut, die gehen 4 Wochen durch die mittelmäßig erbarmungslose Grassteppe von was weiß ich was. Ich schaue in den Reiseregeln nach, mittelmäßig erbarmungslose Grassteppe, das sind Proben gegen 25. Ich schaue auf die Charakterzettel meiner Gruppe oder ich schreibe Abenteuer für Heldengrad 3. Da weiß ich genau, wenn die jemanden in der Gruppe haben, der weiß, was Gras ist, schafft er die Proben mit Sicherheitswürfen jedes Mal mit 3 Erfolgsgraden Minimum. Dann kann ich sagen, gut, das Durchqueren der mittelmäßigen Grassteppe ist nicht mein dramaturgischer Schwerpunkt. Das kann ich aus den Regeln direkt rauskalieren und habe eben nicht dieses, ja, aber das Gras hier ist schon ziemlich fies und giftig. Und die Wüsten, die Grassteppenräuberwüste haben wir keine, sind dieses Jahr auch besonders unangenehm. Das kann ich bis hin zu so weit machen, wenn ich sage, ich biete den Leuten ein Umfeld, das jetzt eigentlich noch nicht ihrem Kompetenzrang entspricht. Die wollen quer durch die Surmakar. Das kann man machen, indem man der Karawanenroute folgt. Da geht's halbwegs. Da gibt's ja. Oder man kann halt versuchen, in die Luftlinie und sich selbst den besten Weg zu suchen. Auf Heldengrad 3. In einem Abenteuer Heldengrad 1, sogar wenn ich jemanden dabei habe, der aus der Surmakar stammt, würde ich davon ausgehen, dass wenn ich schon rein ins Grundregelbuch rausschaue, Zone der grausigen Lebensfeindlichkeit, das wird so nichts. Das heißt, ich kann die Leute relativ leicht auf einem halbwegs linearen Pfad halten, genauso in den verheerten Landen. So, oh, glücklicherweise gibt es hier eine Gegend, da scheint es nicht ganz so schlimm zu sein. Das ist eher Richtung Osten. Also ich habe Möglichkeit, einigermaßen diskrete, unsichtbare Mauern damit aufzubauen. Und ich kann Charaktere, die halt doch ein Stück ihrer Ressourcen darin investiert zu haben, in gewissen Situationen Talentproben würfeln zu können und damit Erfolge zu erzielen, kann ich ihnen ein Gerüst geben, ohne das alles handwedeln zu müssen. Ohne einfach sagen zu müssen, ja gut, habt ihr eine Waldläuferin, Hasen sind genug da, gehen wir weiter. Da kann man dann auch so sagen wie, Glück gehabt, du erspähst dann noch eine Patrouille, es wäre hier Feindebegegnung gewesen, aber 3 Erfolgsgrade, opferst du 2 davon, dann führst du die Leute so drumherum, dass ihr jetzt nicht mit den nächsten 4 bis 5 Schergen, die euch schon die ganze Zeit verfolgen, kämpfen müssen. Für alle Beteiligten wahrscheinlich angenehmer als der nächste geskriptete Kampf gegen 4 bis 5 Schergen, wenn man alle 3 Tage auf der Zufallsbegegnung sind. Oh, wieder 2 Schergen.
Also. Ja, zum Thema Reiseregeln, jetzt auch gar nicht so speziell Splittermond, sondern... Splittermond ist toll. Ne? Ja, interessiert mich ja auch. Aber mir geht es um dieses Zufallsprinzip.
Ja.
Also Reiseregeln, Begegnungswürfe in XYZ kann man ja auch als Teil der Reiseregeln dann entsprechend auffassen. Was mir ebenfalls noch dazu einfällt, ist die Gegend selbst zufällig entstehen lassen.
Ja.
Also Exploration wäre da so ein Stichwort, was mir zu dem Thema einfällt. Da ist meine Frage, wie viel davon kann man den Leuten zumuten? Oder wo siehst du irgendwo so eine Grenze, wo es heißt, jetzt reicht's, aber ich will nicht schon wieder irgendwie...
Ja, also ich würde...
Einen Bärenrudel...
Ja, ein paar Dinge dabei. Zufallsbegegnungen würde ich relativ vorsichtig einsetzen, vor allem wenn sie wirklich komplett zufällig sind. Also dieser ganz klassische 80er-Jahre-Mechanismus, alle 5 Tage würfle auf der Tabelle und dann hast du eben, wir sind in Grassteppe, da gibt es Orks, Gürteltiere, Karibus und den riesigen Drachen und alle 5 Tage kommt halt irgendwas von denen. Das würde ich eigentlich relativ ungern machen. Finde ich Mechanismen besser, die mir einen Zufallsmechanismus geben, der mir sagen, es kommt zu einer feindlichen Begegnung, es kommt zu einer freundlichen Begegnung, dann vielleicht sogar noch einen Regelmechanismus oder einen Mechanismus im Abenteuer, kann die Gruppe darauf Einfluss nehmen, also ist sie gut genug, das rechtzeitig zu bemerken, bevor sie wieder, Nahkampfdistanz, 2-6 Orks, wie ungewöhnlich, dorthin kommt. Das ist also mal ein Punkt. Für Begegnungen kann man gerade, wenn man so im Bereich Erleben, Entdecken ist, ja auch ein halbwegs Repertoire von Ungewöhnlichen. Also wenn man diese Vignetten oder diese Kurzbegegnungen oder neuartige Tiere, Pflanzen, wie auch immer, wenn man da auch ein bisschen Zufallselement reinbringt, kann man gerade bei einem offeneren Abenteuerverlauf den Leuten auch das Gefühl geben, gut, manchmal ist halt auch Glück dabei. Also es ist jetzt nicht, 17 Tage sind vergangen, wir haben die Orchidee gefunden, sondern das war jetzt wirklich Glück. Wir waren eigentlich auf der Suche nach dem Tempel sowieso, aber die Orchidee, das war halt ein glückliches Schlenkerchen nach links und die hat gerade dort geblüht. Die Zufälle sollten einigermaßen weltlogisch plausibel sein, sie sollten Auswirkungen haben und sie sollten nicht den Plot tragen. Es sei denn, das ist wirklich... Der Gesamt, also Exploration wäre wirklich der Extremfall. Die Karte baut sich schon irgendwie zufällig, die Herausforderung verändert sich ständig und es weiß wirklich niemand, nicht einmal der Spielleiter, was da auf die Gruppe zukommt. Wenn man das so als den Hauptaspekt haben will, kann man es machen. Auch dann würde ich schauen, dass ich die Zufallselemente in bestimmten Bahnen halte.
Vielleicht ganz kurz direkt nachgefragt, inwiefern Ereigniskartendecks ein, die zwar zufällig gezogen werden, aber durch das Deck, durch die Zusammenstellung dieser verschiedenen Ereignisse, habe ich ja schon eine gewisse Dramaturgie erzeugt.
Ja. Und, genau, also wie gesagt, wenn man das mit Bedacht einsetzt, für so Sachen wie Begegnungen und so, sich überlegt, wie will ich die haben und sich vielleicht hier auch ein bisschen frei, also nicht sklavisches Würfeln vorsieht, sondern wählen Sie zufällig oder eine der passenden oder es durch Reiseregeln beeinflussen lässt, ob feindlich, freundlich, gefährlich, ist das eine Möglichkeit. Für Sachen, die tatsächlich halt quasi schicksalsgesteuert sind, Wetter und dergleichen, kann man ja auch mit Zufallstabellen arbeiten. Die sollten dann aber eben einerseits plausibel in der jeweiligen Region sein und eine Art von unvorhersehbarer Herausforderung und so weiter bilden. Dann bringt es auch Spannung rein, wenn die Leute wissen, wir müssen jetzt hier durch die Wüste, es kann hier jederzeit ein Sandsturm aufziehen, ich habe hoffentlich auch irgendeine Art von Ressource, wie ich mich frühzeitig darauf einstellen kann. Aber ob es passiert oder nicht, ist nicht, weil im Abenteuer steht, Szene 3, der Sandsturm, sondern wir könnten Glück haben, müssen aber nicht. Also das kann man gut verwenden. Dann sollten das aber keine zufallsausgelösten Ereignisse sein, die mir den ganzen Plot komplett umkrempeln. Die können dann an Stellschrauben drehen. Es wird schneller, wird langsamer, wird mühsamer, wird gefährlicher, wird ungefährlicher. Aber ich würde ihnen kein übermächtiges Gewicht einräumen, weil sonst zu starke Beliebigkeit reinkommt. Da bin ich zu sehr Freund von doch einer gewissen dramaturgischen Herangehensweise auch. Aber kann man auch als Herausforderung extra machen.
Allgemein würde ich in so einem Fall persönlich nicht zusehen, dass man vor allem informierte Entscheidungen treffen kann.
Ja, also auch hier genauso wie mit den 2-6 Orks auf Nahkampfreichweite, der Zufall kann ja eine gute Rolle spielen, aber dann muss auch wieder die Möglichkeit sein, mit dem umzugehen und das wieder auf die eine oder andere Art anzugehen, besser oder schlechter zu lösen. Das auf jeden Fall. Ging das so in die Richtung? Okay. Schau mal, wo ich hier noch... Jo, wenn ich hier einfach mal meine Liste weiter runtergehe, ein Aspekt, den wir schon in allen möglichen anderen Teilen jetzt mit hatten, die Bedrohungsebene. Wir hatten es beim Machtniveau. Generell ist in der Reise kann ein Risiko drin sein und je nachdem, in welcher Art von Umgebung das ist, kann das mehr oder weniger stark sein. Möchte ich jetzt gar nicht mehr so sehr vertiefen, weil wir es schon in den meisten anderen Kapiteln heute auch schon angesprochen haben. Kann sein natürlich Feinde in der Umgebung, kann sein feindselige Umwelt und hilft mir auch schon ein bisschen das ganze Bedrohungsniveau der Reise anzugehen. Wir haben gesprochen schon ein bisschen über Begleiter, NSCs, die da mit einem herumziehen. Wir haben über die Gefahr gesprochen, quasi regeln dann alles allein und die Charaktere trotten nur hinterher. Haben aber auch schon einige Möglichkeiten beleuchtet. Also einerseits Gelegenheiten zur Interaktion unterwegs, Abdecken von bestimmten Bereichen oder Verschieben von bestimmten Herausforderungen, vielleicht Schaffen zusätzlicher Herausforderungen, auch ein Ventil für Konsequenzen. Man sagt, Fehlentscheidung muss jetzt notwendigerweise dazu führen, scheitert unbedingt, sondern gefährdet mitgehende NSCs, bringt ein Drittel der Träger um oder wie auch immer. Hat Auswirkungen, führt hoffentlich, wenn die bisher schon entsprechend dargestellt wurden, dazu, dass die Charaktere jemanden verlieren, der ihnen vielleicht schon durchaus wichtig war und nicht nur eine Nummer auf dem Zettel trägt Gepäckstück X war, aber ist nicht gleich das komplette Scheitern der ganzen Expedition. Also NSCs können genauso gut auch verwendet werden, natürlich Skills und Ressourcen nicht nur zu ersetzen, sondern eben auch zu strapazieren. Eine NSC, die man die ganze Zeit über beschützen, durch den Wald durchtragen und so weiter muss, die Begegnung mit Flüchtenden aus einer anderen Region, die man jetzt auch noch versorgen muss und dergleichen. Also eine weitere Stellschraube. Die letzten Sachen, die ich hier jetzt noch drauf habe, gehen in Richtung Stimmung und das Erlebnis der Reise unterstützen. Über die Vignetten haben wir schon gesprochen. Was sich natürlich anbietet, wenn man es aufnehmen will, wenn man damit spielen will, sind so Sachen wie Hintergrundmusik. Da kann man also gerade für bestimmte Kulturen, Landstriche und so weiter auch schon mit entsprechender Musikuntermalung arbeiten und kann beim Abenteuerdesign sich da auch schon ein paar Gedanken dazu machen. Was bei vielen Reiseabenteuern, weil aus diesem Bereich, warum mache ich das überhaupt, warum gehen die Leute überhaupt über den halben Kontinent, mir auch immer relativ wichtig ist, so eine Art von Sense of Wonder, also irgendwas Außergewöhnliches, etwas, das die Leute sehen, erleben, treffen, kosten, das halt so bisher nicht vorgekommen ist, um auch diesen Aspekt der Reiselust und dieses Erfahren von neuen Dingen drinnen zu haben. Das kann dann eine spezielle Entdeckung sein, die kann auch ganz winzig klein sein. Bis ans Ende kann man eine lustige, relativ unwichtige, magische Blume entdecken und der dann sogar einen Namen geben. Das ist jetzt dem Abenteuer vollkommen wurscht, weil da geht es darum, dass man auf einen 11.000 Meter hohen Berg latscht, um dort mit einem sehr, sehr alten Drachen zu reden. Ob man da Blumen pflückt unterwegs oder nicht, ist egal, aber es ist halt wieder so ein kleines Ding, das passiert ist und das eine neue Facette der Welt hinzugebracht hat. Da kann man eben auch in den entsprechenden Regionalbeschreibungen blättern und dort, ohne jetzt dann wieder in seitenlange Vorlesetexte, einfach gewisse geografische Merkmale, Sehenswürdigkeiten, Eigenheiten der Leute dort und so weiter auch einfach mal beschreiben und die Leute damit interagieren lassen oder auch nur dann in der Interaktion untereinander darüber reden, darüber staunen, sich darüber lustig machen, warum die hier am 17. alle ihre Schwiegerväter grün bemalen. Aber auch solche Dinge mit reinbringen. Ja?
Solche Eigenheiten von Regionen dann aus den Regionalbeschreibungen rausnehmen, um die explizit im Abenteuer jetzt einzeln zu erwähnen, oder würdest du das eher offen lassen? Also nur als Hinweis, die und die Eigenheiten würden sich hier an dieser Stelle vielleicht lohnen?
Ich würde hier Sachen, die in Regionalbänden erwähnt sind, wo das ja üblicherweise immer noch ein paar Stichworte sind, als Ausgangspunkt nehmen und daraus was Handfesteres konstruieren. Also wenn im Band drinnen steht, die Einheimischen pflegen eine Reihe seltsamer Brauchtümer, bei denen es meistens um angeheiratete Verwandte und Farbstoffe geht. Kleine Episode, warum gerade Schwiegerväter an diesem Tag grün bemalt werden. Vielleicht sogar kleinen Mini-Plot darüber, ein Schwiegervater will gerade nicht, hat Allergie gegen Grün oder wie auch immer. Also dann schon ein bisschen Fleisch drauf geben, damit das Ganze, oder weil sonst wäre es eher in Richtung der Vignette. Wenn man halt sieht, laut Weltband geht man hier 3 Wochen lang am Fuß der mächtigsten Gebirgskette, dann kann man das schon auch mal, also als Vorlesehäppchen wieder linker Hand immer diese ewig hohen schneebedeckten Gipfel aufragen, wo einem so beim Hinschauen schon kalt wird, während man da unten durch die Sonne und durch die glühende Ebene wandert. Ja, aber das würde ich jetzt weniger stark auswalzen. Also eher etwas, da kann man dann nämlich was, wo man auch diese Spielerwissen, Charakterwissen-Problematik entschärft. Die Spieler wissen ja, dass laut Hintergrundband, die dort komische Pigmentbräuche pflegen. Aber die Sache mit dem grün angemalten Schwiegerfeld ist dann neu, ist was, mit dem man arbeiten kann und wo man halt wieder was Neues dazu entdeckt. Die Frage kam dann noch auf Erzählzeit gegen erzählte Zeit. Wir haben es vorhin bei den Fallstricken schon einmal diskutiert, den Fokus flexibel halten. Gerade bei größeren Reisen zwischendurch Mut zum Zeitraffer, genauso gut, aber auch nicht jedes Gespräch am Lagerfeuer dann nach 10 Minuten mit, wir haben noch 600 Gespräche am Lagerfeuer, weil ihr habt leider beschlossen, zu Fuß ans andere Ende der Weltkarte zu gehen. Da ist besser, man spielt in jeder Großregion eins von diesen Lagergesprächen notfalls einen ganzen Spielabend aus, wo die Leute sich nochmal 2 Stunden drüber unterhalten können, wie komisch es ist, dass Schwiegerväter grün bemalt werden. Als man hat lauter solche 10-Minuten-Häppchen, wo die Leute dann kaum dazu kommen, das Ganze zu reflektieren. Also flexiblen Fokus halten und sich notfalls wirklich auch nicht scheuen, aber das halt nicht als Grundprämisse des Reiseabenteuers, die 6 Wochen später Karte zu ziehen. Gerade auch bei Reiseabenteuertypen, wo man sagt, ich habe... Das Abenteuer auf der Reise besteht darin, dass so ungefähr auf halber Strecke, wo man auf dem Gebirgspass in der Festung eingeschneit ist, dort dieser furchtbare Mord passiert und so weiter und so weiter. Dann kann man die 4 Wochen, wie ich dort den Gebirgspass rauflatsche, und die 4 Wochen nachher einigermaßen gut Zeitraffern. Oder man baut eben wirklich eine größere Perlenkette aus so mittelgroßen Episoden, die dann immer verschiedene Schlaglichter und verschiedene Aspekte der Gegend und auch der Handlung beleuchten. Da jetzt vielleicht noch ein bisschen ein Fokus auf Erlebnisse während einer Reise. Ähnlich wie grundsätzlich beim Abenteuerdesign. Ich habe voriges Jahr so ein bisschen darüber gesprochen, dramaturgische Abfolgen aufbauen und auch ein bisschen abzuklopfen. Habe ich jetzt hier 3 notwendige Kämpfe hintereinander und dann wird die ganze zweite Hälfte des Abenteuers nur mehr geredet. Genauso kann ich mir das bei einer Reise auch anschauen. Es gibt auf Reisen die Möglichkeiten sozialer Interaktion, sozialer Herausforderung. Das kann aus dem Ressourcenmanagement kommen, das kann aus dem Entdecken neuartiger Kulturen, aus irgendeiner Begegnung am Wegesrand erwachsen. Da sind jedenfalls die diversen sozialen Skills, sozialen Charaktere gefordert. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Hindernisse, die so in Richtung Skill Challenge, also muss durch die richtigen Talente oder Ressourcen bewältigt werden, unterzubringen. Es gibt den ganzen Themenkomplex Umweltfaktoren und Bedrohung, der so ein bisschen den Schieberegler darstellt, mit dem ich es schwieriger oder leichter machen kann. Actionsequenzen, das müssen jetzt nicht notwendigerweise Kämpfe sein, können aber natürlich. Steinschlag im Gebirge, was auch immer. Es gibt die Möglichkeit, Erkenntnisse, neue Erfahrungen zu machen und es gibt Sequenzen, die eher so in Richtung Taktik, Entscheiden, Planen, herumknobeln gehen. Auch hier wieder, kann im Ressourcenmanagement der Fall sein, kann eine knifflige Situation unterwegs sein, die gelöst werden muss. Und wenn es ein Kobold ist, der hinter dem nächsten Felsen hervorhüpft und ein Rätsel stellt, weil ihm jetzt gerade danach ist, wenn das von der Abenteuergestaltung besser reinpasst als noch zwei Wochen Wald, Kaninchen und Weggasthäuser mit etwas übergewichtigen Wirten, die den Wirtshof immer so poliert. Ist es den Spielern wahrscheinlich auch noch rechter und ich glaube nicht, dass dann Beschwerden können. Das ist aber voll unrealistisch, weil normalerweise reist man ja eher monatelang durch die Gegend und trifft nie einen Kobold. Bei manchen Kobolden werden die Spieler wahrscheinlich reklamieren, es wäre besser, ihn nicht getroffen zu haben. Aber und wenn es im Weggasthaus der nächste Barde, der dort ist, halt nicht als Hintergrundmusik irgendwie dann aus dem CD-Player kommt, während der leicht übergewichtige Wirt aus einem Bierkrug poliert und wir wieder würfeln, ob wir 10% Rabatt auf den Eintopf kriegen, sondern der Barde dort hat ein neues Rätsel gehört und ha, da sind Reisende, die kennen es noch nicht. Sehen wir mal, ob ihr drauf kommt. Hat jetzt für den Plot genau überhaupt keine Wirkung, aber gibt den Leuten wieder mal ein bisschen was zum Herumdenken, herumknobeln, wenn sie die längste Zeit jetzt nur damit beschäftigt waren, Orks zu Leder zu verarbeiten, damit sie sich neue Regenschirme machen können, weil der saure Regen in den verheerten Landen dann immer dieses Problem hat mit den Regenschirmen. So, ich bin einigermaßen durch meine Notizen durch und knapp eine halbe Stunde über der Zeit drüber. Das heißt, ich lasse mal wieder Wortmeldungen zu und versuche.
Du betonst ja immer ganz gerne, das finde ich auch gut, dass die Entscheidungen, die die Spieler fällen oder die Charaktere fällen, Auswirkungen haben müssen. Wie stellst du sicher, dass die Spieler dessen, also dass sie das auch realisieren, dass es eben nicht geskriptet ist, sondern dass jetzt eben der Tempel gefunden wird und der Typ ist schon wieder weg oder ist noch nicht da oder das Ding ist noch da oder sowas, das überhaupt realisieren, dass es ihr Einfluss war?
Das kann schwierig sein, gerade bei Spielern, die es gewöhnt sind, dass irgendwie sich Ereignisse ohnehin so entfalten, wie es der Plot erwartet. Im Notfall würde ich sagen, ist es am besten, es ihnen einfach outtime zu sagen. Ich mache das also auch wirklich bei den Spielrunden, die ich leite, so gerade, wenn wir so ein, zwei Episoden hatten, die halt, es gibt ja auch genauso die Gegensituation, wo ich den Spielern signalisiere, Freunde, das wird jetzt eine zweiwöchige verbissene Verfolgungsjagd, die wir in etwa 5 Minuten abhandeln, weil ihr werdet diesen Typen nicht erwischen, weil Ritual, blutroter Mond etc. und so weiter, und da geht das Abenteuer dann erst weiter. Genauso gut kann man ihnen signalisieren, ja, macht euch vielleicht ein bisschen Gedanken über die Vorräte, weil wenn euch das Essen ausgeht, bevor ihr den Tempel erreicht habt, habt ihr wahrscheinlich ein Problem. Und ihr habt gehört, euer extrem gut aussehender französischer Rivale schleppt erstens einen 3-Sterne-Koch und zweitens eine Meisterjägerin mit. Dem wird das Kaninchen in Rotweinsoße nicht ausgehen. Höchstens die Rotweinsoße. Also, ich würde sagen, hier wirklich signalisieren. Die Leute, in die Gegenrichtung geht es noch. Also die Illusion aufrechterhalten, ein paar Entscheidungen hätten mehr Konsequenzen, als sie es in Wirklichkeit haben, geht leichter. Aber wenn die Gefahr besteht, dass die Leute sagen, ja, erzähl uns halt, wie die nächsten 3 Wochen so verlaufen und dann ist Vollmond und wir sind beim Tempel, dann notfalls wirklich ansprechen.
Teilweise kann es aber auch helfen, wenn man Ressourcen am Spieltisch irgendwie sichtbar macht.
Ja.
Zum Beispiel hatten wir mal ein Horrorabenteuer, wo wir uns einen halbwegs beeilen sollten. Der Spieler stellt einen Kerzenleuchter auf den Tisch und löscht dann nach und nach Kerzen.
Ja, also Zeitlimits oder auch Ressourcenknappheit sichtbar machen ist ein ganz gutes Ding. Dann kriegen die Spieler auch viel mehr das Gefühl, das wird gerade nicht handgewedelt, sondern wir haben hier unsere 30 Chips, das sind die 30 Träger, 30 Wasserflaschen, 30 Zeiteinheit und das nimmt die halt wirklich weg. Und zwar auch nach einigermaßen plausiblen Dingen. Nicht irgendwie, oh, jetzt ist es wieder mal langweilig, jetzt greife ich hier mit beiden Händen rein. Das deutet schon auch schön die Sache an. Ernst, wenn der Letzte da weg ist, dann wird was passieren und wir werden es wahrscheinlich nicht mögen. Oder wenn die letzte Kerze aus ist, dann das ganz, ganz sicher nicht mögen. Ja, also das kann man auf jeden Fall machen. Alle wunschlos glücklich? Sind alle Erwartungen vom Anfang erfüllt worden oder sind zumindest alle zu erschöpft, um jetzt noch dieses erhöhte Rad endlich aufzureden? Sauerstoff wird überwertet. Ja, dann danke ich für das umfangreiche und umfassende Interesse, für die zahlreichen Beiträge, die es so gegeben hat. Angeblich ist eine Tonaufzeichnung mitgelaufen. Ich weiß nicht genau, was wer auch immer damit vorhat, aber vielleicht auch in irgendeiner Form Berichterstattung aufzeichnen oder sonst was darüber. Gerne auch im Forum, wenn jemand dort irgendwie noch Notizen hinstellen möchte oder Sachen dorthin. Ich werde dort auch wieder mitlesen, so wie letztes Jahr. Ich werde hoffentlich diesmal ein bisschen mehr dazu kommen, dort dann auch mitzuschreiben. Voriges Jahr war eher aufwendig und stressig. Es wird jetzt hoffentlich etwas besser. Ja, und ansonsten noch eine schöne Kam. Danke.